Herr Roll, wir sind hier in der Düsseldorfer Altstadt am Bolker Stern. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten waren wir ja schon mal, da war die Messerkontrollnacht und wir waren echt alle erschrocken, wie viele junge Männer ein Messer in der Tasche haben. Wie erklären sich diese Entwicklung und ist es deshalb hier auch Waffenverbotszone?
Wenn ich es hundertprozentig erklären könnte, wäre ich ja schon fertig. Es gibt offensichtlich immer mehr Gewaltbereitschaft. Es gibt immer mehr, insbesondere junge Männer, die unterwegs sind, die nicht wissen, wo die Grenze ist, die auch keinen Respekt vor anderen Menschen haben, nicht mal vom Leben. Also da ist ganz viel ins Rutschen gekommen, glaube ich. Und das hängt zusammen mit Menschen, die hier leben und groß geworden sind und vielleicht in der Erziehung nicht alles glatt gelaufen ist, aber garantiert auch mit Leuten, die andere Erfahrungen mitbringen.
Und gerade die Altstadt war ja früher eigentlich die längste Theke der Welt. Und jetzt ist es etwas, was viele Menschen gar nicht mehr besuchen wollen, weil sie sich doch Sorgen machen. Es ist ein Brennpunkt geworden. Wie gehen Sie mit so Themen um, auch mit so einer Altstadt hier? Es soll ja auch ein Magnet sein eigentlich für Menschen.
Ja, wir laufen ja Gott sei Dank immer noch genug hier hin. Das Bier schmeckt. Und ich kann nur sagen, am besten gehen alle weiter hier hin, nicht verdrängen lassen. Es können nicht ein paar Idioten dafür sorgen, dass andere nicht mehr feiern.
Die Messergewalt an sich, die Gewalt, wie Sie haben sie eben beschrieben, die immer weiter eskaliert, gerade bei jungen Menschen. Wie erklären Sie sich das denn? Warum ist das so? Auch gerade dieser Respekt nicht mehr, wenn jemand am Boden liegt. Wir haben jetzt gerade einen frischen Fall aus Dortmund. Zwei junge Männer, 13 oder Kinder, erstechen einen Mann. Wenn Sie so etwas hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, da wirst du total nachdenklich und fragst dich, was ist da eigentlich passiert? Wir müssen ja irgendwas falsch gemacht haben. Dass Kinder, Jugendliche so groß geworden sind, dass sie heute sagen, ich kann einen abstechen, das macht nichts. Ich glaube, es hat viel zu tun mit dem, was in den Netz junge Leute erleben. Internet, Gewalt ohne Folgen. Aber offensichtlich auch, dass sie das Gefühl haben, ich muss immer alles kriegen, jetzt, direkt, sofort. Und überhaupt nicht gelernt haben, auch mit Misserfolgen fertig zu werden und dann ausrasten. Anders kann ich es mir nicht erklären, aber vielleicht ist es noch komplizierter. Auf jeden Fall kann das so nicht bleiben.
Da sind wir bei dem Stichwort. Sie sind ja wirklich in Sorge, ein Stück weit auch in Sorge um das Land, in Sorge um die Entwicklung. Was ist das, was Ihnen solche Sorgen macht?
Ja, dass es nicht so Sachen sind, die man mit einer Maßnahme 1, 2, 3 mal eben bekämpft. Messerverbotszone ist ja ein kleiner Beitrag, aber ist ja keine Lösung des Problems. Sondern ich frage mich, was haben wir falsch gemacht oder was können wir ändern? Und wie lange dauert das? Das ist ja eine Haltungsfrage. Das ist ja nicht irgendwo, dass einer mal einmal ausrastet, sondern offensichtlich haben die ja eine Haltung, hat sich da entwickelt. Und wie kriegt man die wieder zurück? Ich bin manchmal ratlos, gebe ich zu. Aber ratlos darf ich nicht sein.
Das ist der Punkt. Aufgeben ist keine Option. Aber was befürchten Sie denn, wenn man da kein Rezept findet?
Na, vielleicht gibt es gar nicht das eine Rezept. Vielleicht muss man sich davon lösen und sagen, wir brauchen viele Maßnahmen, verschiedene. Es braucht im Grunde auch mehr als eine polizeiliche Maßnahme. Es braucht Maßnahmen in Schulen. Es braucht Maßnahmen in der Frage von Integration. Es braucht Maßnahmen auch von einer Gesellschaft, die Probleme benennt und sagt, so geht das nicht, wir machen das nicht mit. Also sich positiv auch bekennt zu dem, was Rechtsstaat ausmacht. Der Rechtsstaat ist ja nicht erfunden worden, um die Leute zu nerven, sondern um friedliches Zusammenleben zu sichern. Das ist ja der Clou eigentlich, also eine super Erfindung. Aber wo ist einer, der dafür verteidigend unterwegs ist? Wir feiern jetzt 75 Jahre Grundgesetz. Mal gespannt, wie viele Leute kapieren, um was es da eigentlich geht.
Ist es aber trotzdem vielleicht auch ein Fehler, manche unbequeme Wahrheit nicht so anzusprechen? Sie sind dafür bekannt, dass Sie sich davor nicht scheuen. Ich das Thema Clankriminalität denke, das wurde am Anfang ja auch sehr kritisch gesehen, dass Sie das anfassen. Heute haben Sie den Beweis dafür, es war ein richtiger Schritt. Wo glauben Sie, ist jetzt vielleicht eine unbequeme Wahrheit, mit der man umgehen muss und die man auch in die Mitte der Diskussion rücken muss?
Man muss zumindest die Sachen, die die Leute als ein Thema, als ein Problem empfinden, auch benennen. Da wägt man, ich habe irre lange überlegt, ob ich das Thema Kriminalität von Nichtdeutschen überhaupt anspreche, weil ich ja weiß, dann bediene ich ja diese Klientel, die dumpfe Anti-Ausländer-Stimmung macht. Das will ich nicht. Aber auf der anderen Seite weiß ich, wenn man darüber nicht redet, dann sagen die Leute, ticken die nicht richtig, verstehen die das nicht, kapieren die das da oben nicht. Ja, und dann liefere ich erst recht Stimmung dafür, dass man sich gegen staatliche Institutionen wendet. Also für mich ist klar, man muss Sachverhalte ansprechen, wenn man Probleme lösen will. Also ohne Benennung des Problems gibt es auch keine Lösung.
Sie haben es ja jetzt getan. Wie war denn die Reaktion? Wie war denn Ihr Empfinden, wie damit umgegangen wird jetzt?
Ich bin überrascht. Ich glaube, wir haben es auch in der richtigen Form gemacht, differenziert. Nicht so billig, nicht so einfach, nicht monokausal. Und wenn ich mir die Berichterstattung angucke, muss ich sagen, ich bin schon überrascht, wie sachbezogen es ist. Wenn wir es schaffen, diese Debatte zu benennen, nicht zu vertuschen, aber gleichzeitig sachorientiert zu betreiben, dann kommen wir auch zu Lösungen, bin ich ganz sicher.
Herr Roll, Ihr Satz war, wir müssen über Ausländerkriminalität reden. Was ist denn das Problem? Thema Integration. Sie sprachen doch davon, irgendwann ist man an einer Stelle angekommen, wo Integrationsbemühungen nicht mehr ausreichen, weil einfach zu wenige Leute da sind, die sich kümmern können. Wir haben ein Frauenbild, was nach Deutschland kommt. Wir haben eine Gewaltaffinität beim Menschen manchmal, die auf ihren Fluchtwegen Gewalt erlebt haben. Wo liegen da die Hauptprobleme? Wo sehen Sie da Lösungsansätze? Oder was ist etwas, wo man Dinge einfach ändern muss?
Also erstmal muss man zur Kenntnis nehmen, wir haben einen Anteil von nicht-deutschen Tätern, der wächst. Und das ist unterschiedlich. Es sind die Banden, die von Osteuropa durchreisen, wieder rausreisen. Und es gibt welche, die kommen hierhin als Flüchtlinge mit Migrationshintergrund, haben wahrscheinlich Erlebnisse hinter sich, von denen die wir uns gar nicht vorstellen können, und kommen dann hier in Flüchtlingsunterkünfte, wo alle jungen Männer zusammengefercht werden. Also, dass da auch ein Boden besteht für falsche Entwicklung, ist kein Wunder. Und erklären wir denen eigentlich, wie bei uns der Staat funktioniert, dass der Polizist bei uns kein Folterknecht, sondern ein Freund und Helfer ist. Erklären wir denen eigentlich, du brauchst ja gar kein Messer, weil hier hast du kein Gewaltmonopol, das macht bei uns der Staat. Dafür haben wir nämlich Leute, die im Rechtsstaat dafür gerade stehen. Ich glaube, wir müssen uns eine Menge Fragen stellen. Natürlich, warum kommen die dazu? Es ist Unsinn zu sagen, die Ausländer sind kriminell. Es ist Unsinn zu sagen, dass es bei denen wie automatisch, sondern das hat sich durch unterschiedlichste Bedingungen ergeben. Woher sie kommen, sie kommen aus Situationen, wo Gewaltanwendung wahrscheinlich erlaubt, zumindest normal ist, vielleicht sogar notwendig ist, und kommen in ein Land, wo das alles genau umgedreht ist. Ich meine, da kann man ja auch nicht erwarten, dass das alle kapieren. Ja, und dann, ich glaube, man muss auch ehrlich zur Kenntnis nehmen, Integration. Da bemühen sich so viele Leute in Deutschland drum, da strengen sich so viele Leute an, machen einen tollen Job. Aber irgendwann geht's auch nicht. Wenn du drei in der Klasse hast, die nicht Deutsch können, kannst du besser integrieren, als wenn es 20 sind. Das ist doch einfach. Oder die Ukrainerinnen, die wir hier haben, die fast alle privat untergebracht worden sind, viel besser integriert. Warum haben wir das Problem da nicht? Ja, weil die eben integriert sind, weil sie in Wohnungen wohnen, weil sie mit Menschen zusammen sind, weil sie Umgebung haben, die in Ordnung sind. Ich finde, darüber, man muss es wenigstens benennen, und da muss man überlegen, wie man Lösung findet. Es wird keine einfachen Lösungen geben.
Sie sprechen gerade das Thema Schule an. Da ist ja wirklich auch die Eskalation leider spürbar. Wir sehen es auch bei gewalttätigen Kindern. Wir sehen es bei immer mehr tatverdächtigen Kindern, die strafunmündig sind. Wie gehen Sie damit um? Muss man irgendwann überlegen, ob 14 nicht die Grenze ist, ob das nicht ausreicht?
Ich bin da unsicher, total. Für mich war das immer klar, 14 Jahre, das ist ganz wichtig. Kinder und Jugendliche müssen anders behandelt werden. Die Frage ist nur, ob heute 14-Jährige noch die 14-Jährigen sind, die wir damals hatten. Wenn ich immer mehr Anschlagsplanungen habe von Leuten, die 14, 15, 13 sind, wenn wir jetzt wieder Fälle haben, wo 13-Jährige mit Messer auf andere einstechen, da ist ja irgendwas schiefgelaufen. Und da müssen wir auch Instrumente haben, um damit umzugehen. Und deshalb, ich habe keine Lösung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Strafmündigkeit das einzige Problem ist, aber es ist ein Thema.
Social Media ist vielleicht auch ein Thema. Sie haben es auch angesprochen bei Tatort Schule, nämlich diese Videos. Sie sprachen von Katzenbabys im Mixer, die sich angucken und dementsprechend verrohen. Wie geht man damit um? Gerade diese TikTok-Videos, auch der Fall, von dem Sie gerade sprechen, 13-Jährige erstechen in Dortmund einen Mann. Sie filmen die Tat, das ist ja immer häufiger so, auch wenn Kinder andere Kinder und Jugendliche quälen, Zigaretten ausdrücken, es wird gefilmt. Warum tun die das? Gibt es da Erklärungsansätze?
Ja, wenn du das im Alltag immer erlebst, im Film, im Video, und das in die Realität überträgst, 1:1, da liegst du eben daneben. Und wir lassen viel zu viel zu im Netz, immer noch. Das Internet hat sich entwickelt in einer Rasanz und einer Schnelligkeit mit vielen tollen Sachen, aber eben auch mit Gefahren. Und entweder muss man da noch mehr Regeln machen, um es zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche drankommen, man muss dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche lernen, damit umzugehen. Das wäre dann die Frage von Medienkompetenz, hochtrabend mal gesagt. Kommt auch auf Eltern vielleicht an. Warum lassen die das eigentlich zu?
Sie sprachen eben auch vom Nährboden, nämlich der Nährboden auch für Gewalt, aber der Nährboden eben auch für junge Attentatsplanungen. Also da sind junge Menschen, die planen Attentate. Wir haben die EM, die vor der Haustür steht. Was macht Ihnen da große Sorgen? Wie gehen Sie mit dieser wachsenden Terrorgefahr um und auch von jungen Menschen, die man gar nicht auf dem Radar hat?
Ja, große Sorgen, das Wort möchte ich gerne vermeiden, weil wenn man den ganzen Tag nur Sorgen hätte, das kann ja nicht richtig sein. Die allermeisten Leute benehmen sich ordentlich, die allermeisten Leute sind ordentlich vernünftig, halten sich an die Regeln. Aber es gibt einfach eine kleine Gruppe, und die Gruppe ist, ja, was Gewalt und Gefahr angeht, wachsend. Wachsend, weil auch man es schwerer kalkulieren kann. Wir sind bei solchen Großereignissen wie hier, liegt das immer in der Luft. Wenn eine Europameisterschaft im Fußball ist, ist ein Anziehungspunkt für solche Leute. Auf der anderen Seite sind wir gut genug vorbereitet, um zu wissen, was planen die? Was ist da los im Netz? Was besprechen Leute da? Also wir müssen auch nachdenken, ob die Kompetenzen für die Sicherheitsorgane nicht verbessert werden. Ich meine, wenn die in Berlin jetzt darüber diskutieren, Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Polizei ja, zu verschlechtern, dann muss ich sagen, da fällt mir nichts mehr ein, da bin ich fassungslos. Das Gegenteil müsste der Fall sein. Wie kann man die Zusammenarbeit, wo, an welchen Stellen kann man sie verbessern? Damit ist es doch irre, das haben wir doch in Berlin bei Amis Amri gesehen. Ein wichtiger Punkt ist, Informationen zu haben und Informationen auszutauschen und auch behutsam damit umzugehen. Aber Augen zu, Ohren zu, geht nicht.
Sie meinen ja die V-Mann-Regelung und Sie sagen ja auch manchmal, Datenschutz ist dann eben Täterschutz. Was wäre denn Ihre Empfehlung, was muss man da ändern oder was wäre so wichtig, dass es sich nicht verschlechtert?
Ja, ich finde die Haltung ist falsch. Die Regierung in Berlin, das ist durchsetzt von Leuten, die offensichtlich voller kritischer Haltung gegenüber Sicherheitskräften sind. Und wenn du so denkst, kriegst du es nicht gebacken. Ich denke da anders, auch Sicherheitskräfte können Fehler machen, da müssen sie gerade stehen, aber im Prinzip haben die erstmal meine Rückendeckung. Und dann muss ich denen auch die Möglichkeit geben, an Informationen zu kommen. Also nicht willkürlich, nicht beliebig. Das kann im Rechtsstaat mit Gerichten entschieden werden. Da kann man viele Lösungen für finden. Aber nichts tun geht nicht. Und die Information ist die wichtigste Ware, die Polizisten und Verfassungsschützer haben. Und deswegen braucht es auch Vorleute. Natürlich braucht es die. Es braucht auch ein Gesetz, da habe ich gar nichts dagegen. Dass man sagt, das kann man nicht Zufall überlassen. Aber das wird ja da geregelt, bürokratisch bis ins kleinste Detail. Die finden gar keinen V-Mann mehr am Ende. Das ist doch Wahnsinn.
Und was heißt das, wenn Sie keine Vorleute gerade im Bereich organisierte Kriminalität, Terror haben? Was würde das bedeuten?
Also wenn wir keine Leute haben, die als V-Leute reingehen und Auskünfte einholen, wenn wir der Polizei und dem Verfassungsschutz keine Rechte geben, im Internet Informationen abzufischen, ja, dann können wir schließen.
Jetzt haben Sie gerade den Berliner Ampelparteien sozusagen Aufgaben aufgegeben. Was ist denn das gesamtgesellschaftlich, was Sie sich wünschen würden, wo ein Ruck vielleicht durch die Gesellschaft gehen muss, damit gewisse Dinge sich wieder ändern und besser werden? Was wäre denn da ein Ansatz, wo Sie sagen, da bitte ich die Menschen drum, macht euch mal Gedanken.
Ja, wenn ich träumen würde, würde ich sagen, lasst uns die Probleme, die da sind, benennen. Lasst uns zutrauen, dass wir sie lösen können, aber überlasst das nicht den Sicherheitskräften alleine. Das ist schon eine Haltungsfrage, die da schief gelaufen ist, wenn Gewalt eher angewandt wird, wenn man eben nicht am Schulhof rempelt, sondern drauftritt. Das ist eine andere Qualität. Und wenn man sich nicht mehr einig ist, dass das Einhalten von Regeln notwendig ist, sondern dass immer mehr Gruppen der Gesellschaft meinen, wenn ich mal ein Vergehen habe, Steuerhinterziehung, dann ist das in Ordnung. Das ist ja eine blöde Regel. Oder der andere bei den Clans sagt, ich bestimme hier, wo es lang geht, das Recht der Familie bestimmt. Ja, wenn es keinen Konsens gibt, dass das mit dem Rechtsstaat eine Bombenidee ist, Regeln, die für alle gelten, jung, alt, Mann, Frau, Inländer, Ausländer, dann können wir wirklich den Laden zumachen. Und ich glaube, die allermeisten denken so, wir haben jetzt 75 Jahre Grundgesetz. Das wäre ein super Ereignis, ein super Jahr, um da die Leute wieder für zu gewinnen. Da geht es nicht ums Verteidigen, sondern da geht es ums Positivwerben.
Was sagen Sie Menschen, die zu extremen Parteien abwandern?
Lass es sein, es bringt doch nichts. Es löst kein Problem, es schafft nur noch mehr Probleme. Also dadurch, dass ich ein Problem rumrühre, sie vergröbere, verunglimpfe, ich gebe den falschen Leuten ein Instrument in die Hand. Je stärker die werden, da wissen wir ja, was dann passieren kann. Haben wir doch in Deutschland gute Erfahrungen mitgemacht, in Anführungsstrichen. Es weiß jeder, was da los ist. Und insofern vertraut doch denjenigen, die regieren, auch ein bisschen. Wir sind ja nicht alle blöd. Wir kümmern uns doch drum. Wir bemühen uns. Wir machen nicht alles immer richtig, klar. Und deswegen muss man das als Politiker auch zugeben, dass man ja nicht perfekt ist. Aber Vertrauen in die staatliche Institution ist ein Element, wahrscheinlich das Entscheidende.
Sie sind 71 Jahre, man hat das Gefühl, für Sie steht das Ende noch nicht so in Sicht. Warum tut sich das im Endeffekt immer noch alles so an?
Weil ich will nicht sehen, zusehen. Ich will nicht zusehen und nichts tun, wenn dieser Staat in eine Stimmung kommt, wo immer weniger Leute mit dem Staat was anfangen können, wo immer weniger Vertrauen ist, wo immer mehr die Extremisten gewinnen. Das werde ich nicht zusehen. Ich habe 3 Kinder, ich habe 3 Enkel, kommt nicht in Frage. Und solange ich das kann, mache ich das. Solange ich es gut mache, geht's. Und wenn ich schlecht mache, dann war es das.
Was macht Ihnen da Mut?
Dass es bis jetzt verdammt gut läuft. Und vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger finden es toll. Ich habe in meinem ganzen politischen Leben noch nie erlebt, wie positiv Menschen mit einem umgehen können, wenn man sich bemüht. Die erwarten ja gar keine Wunder, die Leute sind ja klug. Aber wenn man sich bemüht und anstrengt, dann zahlen die das auch zurück. Und das gibt Kraft, das können sie gar nicht ahnen.
Dankeschön. Bitteschön.